D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. Heute die Sprache der Sicherheit. Einige Fachvorträge. Liebe D-Radio Wissenhörer, am 28. und 29. Mai dieses Jahres hat das Berliner Haus der Kulturen der Welt sich mit der Situation 10 Jahre nach den Anschlägen vom 11. September 2001 befasst. Wir bauen in unserem Hörsaal heute auf die beiden vorangegangenen Sendungen auf, wobei sich nun die Zusammensetzung der Expertenrunde ändert. Heute sind dabei Pinar Bilgin, Assistenzprofessorin aus Ankara, James Dadarian, Professor für internationale Beziehungen, Kim Lane Schäpele, Professor of Public Affairs und Volker Perthes von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Die Moderation hat weiterhin der Journalist Hans-Jürgen Rosenbauer. Er stellt Ihnen die Referenten während unserer Sendung noch einmal genauer vor. Veranstaltet hat die Tagung das Forum Transregionale Studien, die Stiftung Zukunft Berlin und das Haus der Kulturen der Welt innerhalb der Reihe Forum Berlin.
Es geht unter anderem um eine sehr spezifische, irreführende Sprache der Sicherheit, die sich unter dem Vorzeichen der Bekämpfung des Terrorismus herausgebildet hat. Es geht auch um die Durchdringung des Alltags mit Sicherheitshinweisen. Sie kennen das ja alle aus dem Flughafen, ne? Lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. Wir haben uns so daran gewöhnt, es würde einem etwas fehlen, wenn es nicht ständig durchgesagt würde. Es geht um weitreichende Eingriffe in bürgerliche und persönliche Freiheiten, um berechtigte und nicht tolerierbare Einschränkungen. Und es geht um die Frage, über welche Sicherheit in welchem Teil der Welt wir eigentlich sprechen. Die erste ist Pinar Bilgin. Sie hat im Jahr 2000 an der University of Wales promoviert, ging danach an die Bilkent Universität in Ankara, wo sie als Assistenzprofessorin lehrt und forscht und insbesondere zu Fragen der Sicherheitspolitik. Sie ist Mitherausgeberin des Security Dialogue, hat eine Vielzahl von Artikeln und Aufsätzen veröffentlicht, unter anderem zum Thema Individual and Social Dimensions of Security. Pinar Bilgin zu The Politics of Language After 9/11. Bitte.
Die Sprache der Sicherheit nach 9/11 ist Ihr Thema. Vielen Dank für Ihre Einführung und ich freue mich darüber, dass ich hier die Gelegenheit habe, an dieser Debatte teilzuhaben und das Publikum adressieren zu dürfen. Unsere Diskussion ist geprägt von der Annahme, dass 9/11 eine Unterbrechung der globalen Politik bedeutet hat, mit globalen Konsequenzen, auch für unsere Worte und Bilder und unsere Art und Weise, uns auszudrücken. Was ich zunächst einmal sagen möchte in Antwort auf die Frage, ist, dass möglicherweise nicht überall in der Welt 9/11 so entscheidende Auswirkungen auf die Sprache hatte. Wir können von der sich entwickelnden Welt als Entwicklungsländer oder als postkoloniale Welt sprechen. In jedem Fall aber geht es dort um Demokratisierung und mehr Menschenrechte. Ein Bereich, der eine Zeit lang in der Geschichte der Welt brach lag, mit dem Argument, dass man warten müsse, bis die Zeit reif sei für eine Besserung der Verhältnisse. Das heißt, die Zeit ist nie reif für Demokratie und Menschenrechte wurde ausgeblendet als Idee. Sicherheit kommt zuerst, war die Argumentation. Wir brauchen aber auch Freiheit von Angst, ebenso wie wir unsere Bedürfnisse befriedigen müssen. Sicherheit und das Maß an Sicherheit, das wir brauchen, einen Staat, in dem wir uns sicher fühlen, sollte aber Ergebnis gemeinsamer Arbeit sein. Sicherheit ist wichtig, aber es muss ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Bedürfnissen des Staates und der Menschen in ihm geben. Beide brauchen sich gegenseitig. wichtig. Das heißt, die Sprache der nationalen Sicherheit war schon lange die Sprache der Regierungen und insofern ist die Zäsur durch 9/11 hier nicht gegeben. Der zweite Punkt, 9/11 ist natürlich ein wichtiger Punkt, an dem sich ein Bruch vollzogen hat in der Welt, weil in der EU und weil in den USA die Sicherheit ganz stark in den Vordergrund gedrängt wurde, was Konsequenzen für den Rest der Welt hatte. Nach dem Ende des Kalten Krieges und vor 9/11 schien die Sprache der Demokratie und der Menschenrechte vor allen Dingen dominant zu sein im Kontext der Sicherheit. Es ging um die Sicherheit der Menschen und das war eingeflossen in die Praxis und in die Sprache, nicht nur in den USA und bei NGOs, sondern auch in anderen Nationen. Regimes, die Menschenrechtsverletzungen verübten, waren ein bisschen unter dem Radar gesegelt in der Zeit des Kalten Krieges. Das war dann aber nach Ende des Kalten Krieges nicht länger der Fall und definitiv änderte sich das nach 9/11. Es gab Regimes, die kritisiert wurden von externen Akteuren aufgrund ihrer problematischen Aktionen. Im Bereich der Sicherheit hatten nach 9/11 die Möglichkeit zu sagen, mit Fug und Recht können wir heute behaupten, wir hatten Recht, Sicherheit an vorderste Stelle zu platzieren, denn wir mussten unsere Bürger schützen. Insofern war das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, richtig. Was natürlich Fragen aufwirft mit Blick auf die Menschenrechte und die individuelle Sicherheit der Menschen in diesen Teilen der Welt. Es ist eine Unterminierung der Demokratisierung in vielen Teilen der Welt Konsequenz gewesen dieser Situation. Dann war es so, dass es Gesellschaften gegeben hatte nach 9/11, die lange versucht hatten, Demokratie zu etablieren und sich plötzlich konfrontiert sahen mit der gleichen Rhetorik zum Thema Sicherheit, die es anderswo auch gab. Das leugnet natürlich nicht, dass die Förderung der Demokratie von außen natürlich auch vor 9/11 schon problematisch gewesen war. Die USA und die EU waren kritisiert worden für den Rückhalt, den sie repressiven Regimes gaben, weil dies die Stabilität gefährdete. Dennoch hatte es die Sprache der Menschenrechte, der Demokratie und der Menschenrechte auch in den 1990er Jahren bereits gegeben. Forderungen waren geäußert worden und Reformen wurden entweder angeschoben oder dann eben nach 9/11 zum Halten gebracht. Die Verankerung also ging verloren und es entstand eine Situation, in der sich vor allen Dingen die Zivilgesellschaft sowohl intern als auch extern ins Abseits gedrängt fühlten. Und obwohl 9/11 vielleicht keinen Bruch darstellt, für diejenigen, die in Demokratien lebten, auch hier die nationale Sicherheit eine Veränderung mit sich brachte in der Sprache und insbesondere waren die Konsequenzen in der EU und auch in den USA etwas, was in anderen Teilen der Welt zu spüren war.
Herzlichen Dank. I would like to ask you one question following up the previous
discussion. Eine Anschlussfrage würde ich gerne stellen, rückblickend auf die Diskussion, die wir vorher gehabt haben im anderen Panel. Glauben Sie, dass die Entwicklung in der arabischen Welt sozusagen verzögert wurden durch 9/11? Das lässt sich nicht so leicht beantworten. Ich habe gerade ein Projekt realisiert zum Thema Sicherheit in Europa, vor allen Dingen im Mittelmeerraum und dann die Reaktionen auf die Konsequenzen dieser Politik im Mittelmeerraum und in Afrika. Und es ist vor allen Dingen so, dass die Sicherheitstechnologie Eingang findet in die Maßnahmen. Es ist eine unpersönliche Technologie und sie spielt eine Rolle beim Kampf gegen den Terrorismus. Und es scheint so zu sein, dass das zu einem Gefühl der Hilflosigkeit vor allen Dingen in Nordafrika in der Zivilgesellschaft führt. Hilflosigkeit insofern, als die Anker für die Reformen, die ja die EU geboten hatte, nicht mehr da sind. Also die Regimes richten sich mehr nach innen heute und gleichzeitig ließe sich argumentieren, und das habe ich in vielen Interviews gehört, immer wieder, dass wir jetzt mehr an uns selbst glauben müssen und zuerst eben uns sehen müssen. Also es funktioniert in beide Richtungen, um Ihre Frage zu beantworten.
Vielen Dank. Der nächste Sprecher ist James Dedarian, Professor für internationale Beziehungen am Watson-Institut der Brown University, zurzeit aber Fellow der American Academy in Berlin. Er beschäftigt sich insbesondere mit der Wirkung von Technologie, Medien und Terrorismus auf die globale Sicherheit. Er hat unter anderem auch verschiedene Dokumentarfilme gedreht, darunter After 9/11 im Jahre 2003 und Human Terrain im vergangenen Jahr. Sein 2009 aktualisiertes Buch Virtuous War trägt den wundervoll animierenden Untertitel Mapping the Military Industrial Media Entertainment Network. Hier in Berlin beschäftigt er sich unter anderem mit den Bemühungen des amerikanischen Militärs, Akademiker in die strategische Kriegsführung im Irak und in Afghanistan einzubeziehen. Und seine Präsentation heißt Security 1.0, 7 Thesen, 7 Fragen.
Ja, ich habe eine PowerPoint-Präsentation mitgebracht. Aber vielleicht sollte ich erst einmal eine Antwort geben auf das, hier von meinen geschätzten Kollegen gesagt wurde. Insbesondere würde ich gerne antworten auf Steve Krasner. Nicht, weil ich nicht d'accord bin mit dem, was er gesagt hat. Ich glaube, das Madame Butterfly-Beispiel war schon sehr treffend, sondern weil ich nicht glaube, dass Politik und Wissen von Polemik profitieren. Denn es geht ja beim Krieg um die Nicht-Anerkennung des Rechts der anderen zu sprechen. Das ist die Sprache der Sicherheit. Das ist der Sicherheitsdiskurs, der oft taub macht, der Menschen zum Schweigen bringt. Und wir versuchen, Widerstand zu leisten und wir versuchen, das gerade zu rücken. Deswegen ein paar Worte zur Frage, warum wir diesen Sicherheitsdiskurs angehen müssen, denn er gründet auf Angst und auf Unsicherheit und auf der Annahme, dass unsere politischen Führer immer Recht haben, dass sie uns Sicherheit gewährleisten. Und wir wissen, dass das nicht stimmt. Gerade angesichts der Heuchelei, die wir bei vielen Regierungen sehen, wissen wir, dass das nicht so ist. Und auch Politiker sollten das auch anerkennen. Ich glaube, die Republikaner haben kein Monopol, was den nationalen Diskurs angeht. Steve hat aber die nationale Doktrin des Jahres 2002 als Evidenz angeführt. Und ich glaube, wir müssen das uns genauer anschauen. Und wir müssen auch schauen, dass die Sicherheitssprache tatsächlich viele zum Schweigen gebracht hat und auch viele daran hindert, zu hören. Leute, die wie ich gegen den Krieg demonstriert haben oder Feministinnen oder kritische Theoretiker und Konstruktivisten haben in der Vergangenheit oft sich konfrontiert gesehen mit dieser Tatsache, dass man nicht sprechen sollte. Das heißt, Leute wie Steve Walk, Mearsheimer, Jervis, Stanley Hoffman und andere Realisten haben am Ende eine ganzseitige Anzeige in der New York Times gekauft, um gehört zu werden. Das heißt, es gab eigentlich sehr viel Farbe in Washington D.C., aber es war ausgesprochen schwer, für die Leute gehört zu werden. Ich erinnere mich an Zeiten, in denen Menschen bedroht wurden, weil sie kurz nach Kriegsbeginn sagten, dieser Krieg ist dumm. Und ich sagte das, weil ich die Geschichte des nationalen Sicherheitsstaates kannte. Wir haben am Watson-Institut Studien durchgeführt. Es hatte immer wieder Kritik gegeben. Scott Ritter und andere, die genannt werden müssen, die auch schon sehr früh sagten, hier gibt es keine Massenvernichtungswaffen. Und auch Hans Blix sagte ja, es gibt keine Massenvernichtungswaffen. Wir brauchen mehr Zeit, um das zu verifizieren. Sie werden sich erinnern. Es sind einige gehört worden, die sagten, dass 700.000 Soldaten gebraucht werden, um eine Invasion im Irak durchzuführen. Und er wurde aus der US Army rausgeschmissen. Und auch der Verteidigungsminister intervenierte und sagte, das sei nicht der Fall. Rumsfeld prägte die Formulierung Shock and Awe, Sie werden sich erinnern, und er sagte, ja, eine Handvoll oder vielleicht 150.000 Soldaten reichen durchaus. Ich meine, alle lieben Demokratie, und insofern wurde natürlich immer wieder die Demokratie angeführt. Und die Doktrin der nationalen Sicherheit floss ein in die offizielle Staatsdoktrin, und in der ersten Zeile heißt es, die Sache unserer Nation geht immer über die Verteidigung unserer Nation. Und wir sehen hier die Hybris, denn es geht gar nicht um das nationale Interesse, es geht um Imperialismus. Denn was hier geschieht, ist, dass gesagt wird, wir haben das Recht, präemptiv oder präventiv in den Krieg zu ziehen, in den Krieg gegen einen anderen Staat, in dem es möglicherweise Massenvernichtungswaffen gibt, in dem Terrorismus möglicherweise gefördert wird. Und das ist eine Gefahr. Und wenn wir uns die Sicherheitsdoktrin des Jahres 2002 anschauen, dann stellen wir fest, dass hier ein präventiver Krieg gerechtfertigt wird. Erinnern Sie sich Minority Report, ein Film mit Tom Cruise, Science Fiction war das. Aber dieser Minority Report findet sich hier wieder. Es ist sozusagen wie die Autoimmunantwort nach 9/11, und die Reaktion des Immunsystems ist schlimmer als der Auslöser dieser Immunsystemantwort überhaupt war. Das heißt, die realistische Sichtweise, und ich dachte, Steve gehört zu der Schule des Realismus, ist sehr stark auch geprägt von Selbstzweckdenken und von der Rechtfertigung des Krieges. Die ideologischen Konservativen, die glauben, dass sie mehr wissen, finden sich ganz stark repräsentiert in diesem Sicherheitsdiskurs, der präsentiert wird als Common Sense. Wir erinnern uns an Keynes und an die Wirtschaft. Was ist Common Sense? Common Sense ist das, was einfließt in allgemeines, geradezu folkloristisches Wissen. Man bringt die Kritiker also zum Schweigen, geriert sich als integre Gruppe, und das ist, glaube ich, einer der schlimmsten Aspekte der Sprache der Sicherheit. Und ich glaube, wir sollten historische Lektionen daraus lernen. Aber wir haben den Refrain, wir hören es immer wieder, wenn wir dann gewusst hätten, hätten wir es vielleicht anders gemacht. Und das ist nicht nur im Bereich der Republikaner zu hören. Wir erinnern uns an Fallujah und wir erinnern uns an Shock and Awe im Betrieb. Und da gab es durchaus einige, die kritisch waren gegenüber dem Krieg. Auch Hillary Clinton arbeitet mit diesem Argument, arbeitete damit in ihrer Wahlkampagne, aber auch danach irgendwie. Wird immer wieder gesagt, wir haben es nicht gewusst, wir haben es nicht gewusst, sie wollten es nicht wissen. Sie waren geblendet von der Ideologie und sie waren auch geblendet von dieser Kurzsichtigkeit, von diesem kurzsichtigen Idealismus. Wir haben eine seltsame Konvergenz in den USA. An der Sprache der Sicherheit und an der Sprache der Freiheit macht es sich fest. Die USA hat das Recht und die Pflicht, anderen die Demokratie zu bringen. Und wenn Wolfowitz und Joe Nye oder Anne-Marie Slaughter und Crystal konvergieren, und ich rede hier über die Konvergenz der Rechten und der Liberalen, die jetzt auch eine Intervention in Libyen fordern, was wir vielleicht hier auch diskutieren werden, sind die Falken. Und das ist eine gefährliche Konvergenz, die dort stattfand. Es hat zu tun mit der Sprache der Sicherheit, die irgendwie ihren Zweck verloren hat. Natürlich muss man kein Anhänger des Realismus sein, um zu erkennen, dass dieser natürlich einige Schwachstellen hat. Natürlich hängt die Sicherheit eines Staates von der Sicherheit insgesamt ab und auch die Vorstellung, dass vertrauenswürdige Bündnisse zum Beispiel mit den Europäern helfen. Es ist dieser Helm des Realismus, den ich nicht wirklich glaube. Wenn wir aber versuchen, eine Diagnose durchzuführen und es besser zu machen, dann erkennen wir, dass nationale Sicherheit auch ganz stark prägend war für den Diskurs in der Regierung George Bush. Ich möchte aber hier niemanden an den Pranger stellen und ich spreche darüber eigentlich in meinem Vortrag, aber möglicherweise überziehe ich, wenn ich den jetzt in Gänze hier noch präsentiere. Ich komme dennoch noch zu sprechen auf die nationale Sicherheitsdoktrin von Bill Clinton, der ja von präventiver Demokratie sprach und einer Verteidigungshaltung, die entwickelt wurde, 1997, in der gesagt wurde, es geht nicht um Zerstörung. Das ist natürlich eine Veränderung gegenüber der Diskussion in der Zeit des Kalten Krieges hin zu einer neuen Strategie, in der es eben das Gleichgewicht des Schreckens des Kalten Krieges nicht mehr gab, sondern eben ein Ungleichgewicht des Schreckens, weil Terroristen involviert waren und Terroristen haben halt keine Absenderadresse, an die man die Antwort senden könnte. Wir haben also eine Veränderung der Strategie in der Kriegsführung und gleichzeitig auch eine Verschiebung in der Ideologie. Logischen Perspektive der Regimes und die Konvergenz des liberalen Idealismus und dieses neokonservativen Idealismus. Und am Ende gibt es gar nicht mehr die Möglichkeit, irgendwas noch zu überprüfen. Die Sprache der Sicherheit muss sich also erholen und einiges wieder aufgreifen, was an kritischen Komponenten gegeben war. Wir finden das bei Machiavelli und den anderen realen Realisten, die Paleo-Realisten können wir sie nennen, aus der Vergangenheit, die Realisten der Vergangenheit, die eben im Gegensatz zu diesen Worst-Case-Szenarios standen oder gegenüber denen standen, die behaupten, sie können die Welt gleichzeitig sicherer und besser machen. Also dann springen wir einfach auf das letzte Slide. Das ist eine Reihe von Fragen. Die Schlüsselfrage lautet, was macht uns sicher? Und das ist der grundlegende Aspekt der Sprache der Sicherheit. Und der Aspekt lässt sich aber unterschiedlich interpretieren. Und wir können darüber nachher noch einmal sprechen. Denn die Sprache der Sicherheit verändert sich je nach dem Objekt der Sicherheit. Wer wird geschützt? Was wird geschützt? Was macht uns sicher? Uns ist hier zum Subjekt, aber gleichzeitig zum Objekt. Wer ist unser Freund, wer ist unser Feind und sicher. Wie kann man sicher sein in einer Welt, die volatil ist, die komplex ist, die Welt der Zeit nach dem Kalten Krieg ist? Manchmal empfindet man fast Nostalgie nach dieser bipolaren Welt, aber die bipolare Welt gibt es nicht mehr. Sie ist ersetzt worden durch eine multipolare Welt. Wir haben nicht mehr die Zeit nach 1848 und dem Wiener Kongress. Wir haben mehr Akteure heute. Es gibt nicht nur Multipolarität, weil es viele Staaten gibt, sondern es gibt eine Heteropolarität, weil es gibt viele verschiedene Akteure und das sind zum Teil Supermächte. Aber diese Heteropolarität ist ganz stark mit der Überzeugung verbunden, dass die nationale Sicherheit uns Sicherheit gibt. Wir bewegen uns also hin zur globalen Governance und es wird die globale Sicherheit sein, die die nationale Sicherheit ersetzt, weil der Nationalstaat überholt ist. Und es ist Migration. Die Liste ist endlos, was die neuen globalen Bedrohungen angeht. Es ist aber an der Zeit, dass wir anerkennen, dass die Sprache der Sicherheit sich mit diesen neuen Kräften und Bedrohungen und diesen Heteropolaritäten ändern muss.
Während ich Ihrer Rede gelauscht habe, war ich mir nicht so sicher, ob es vielleicht so ein bisschen polemisch auch war. Sie unterstützen also diese rhetorische Methode nicht.
Sie könnten,
ich mache einfach auf Englisch weiter. Sie könnten der deutschen Regierung einen großen Gefallen tun, insbesondere unserem Außenminister, wenn Sie seine Strategie in Libyen unterstützen. Ich glaube, die beiden Aspekte, Ethik und so weiter, das ist ja etwas, was manchmal fälschlich beleuchtet wird. Gary Smith und ich haben hier unterschiedliche Meinungen. Aber auch andere sind unterschiedlicher Meinung. Es geht auch immer um die Konsequenzen. Krieg ist ja ein sehr einfaches Mittel, ein einfaches Werkzeug. Und es gibt immer noch diese Arroganz, dass man einfach bombardieren kann, um Frieden zu schaffen, dass man präzise einen Krieg führen kann. Und ich glaube, hier stimme ich der Position von Michael Walters zu. Wenn man intervenieren möchte, muss man auch Opfer bringen. Dann muss man auch wissen, dass es Todesopfer geben wird. Und ansonsten wird die Intervention überhaupt nicht effektiv sein. Man muss das einfach wissen. Das ist auch eine ethische Frage, eine Frage auch der Effizienz und der verschiedenen Konsequenzen, die man betrachten muss. Es kann natürlich dann Massaker geben. Aber in einem sehr, sehr langen Bürgerkrieg muss man sich fragen, wie viele Todesfälle wird es dann geben? Wir haben diese Diskussion über die Sprache als Grund für die Intervention schon geführt. Und ich glaube, wir hatten in Irak hier Unrecht. Da ging es um die Revolution. Wir dachten, die politischen Probleme können so einfach gelöst werden.
Sie hören den dritten Teil unserer Serie Die Folgen von 9/11. Nach einer kurzen Pause setzen wir die Vorträge aus dem Haus der Kulturen der Welt in Berlin fort.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Kim Lane Chapelle, Sie sind als
Professorin
Nächste
für Soziologie und Public Affairs an der Woodrow Wilson School der Princeton University. Sie hat Jura, Politik, Public Policy, Gender Studies und Soziologie unter anderem an der Central European University in Budapest und der Yale Law School unterrichtet. Nach 9/11 hat sie die Auswirkungen des Kriegs gegen den Terror auf den Schutz der Verfassung weltweit untersucht. Zurzeit arbeitet sie an ihrem Buch Judging After 9/11, das bei der Harvard University Press erscheinen wird. Und ihre Präsentation heißt The Legal Language of Anti-Terror Campaigns After 9/11.
Yes, thank you.
Vielen herzlichen Dank. Ich werde also über die Rechtssprache sprechen, denn ich arbeite im Bereich Jura. Aber wenn Sie sich Gedanken über Jura oder Recht machen, dann stellen Sie fest, dass es im Grunde genommen um Sprache geht. Es geht hier um verschiedene Bereiche von Sprache, wie kann man Probleme lösen, wie kann man Dinge in Rechtssprache übersetzen, darum geht es oft. Und in dieser speziellen juristischen Sprache muss man dann feststellen, was die Lösung sein könnte. Und das wird dann wieder rückübersetzt in die Welt als eine Lösung. Also im Grunde genommen eine Übersetzung von der Sprache in die Realität. Es ist also sehr, sehr wichtig, wie die Rechtssprache genutzt wird, um Dispute und Probleme zu lösen. Nach dem 11. September, und das werde ich hier heute in meiner Rede ansprechen, hat sich die Rechtssprache wesentlich verändert. Zumindest die Sprache, die so tut, als wäre sie eine Rechtssprache, die hat sich verändert. Und zwar ganz signifikant. Nach 9/11 weiß ich, dass die meisten Europäer glaubten, dass die Regierung unter Bush anfing, über Terrorismus sprach und das als Krieg und nicht als Verbrechen ansah. Und die Invasion in Afghanistan und später die Invasion in Irak hat diese Meinung Regierung noch gestützt, dass es hier im Wesentlichen um Krieg ging bei der Invasion durch die Amerikaner. Aber wenn Sie sich jetzt einmal die Sprache der amerikanischen Regierung anschauen, stellen Sie fest, dass das keine Sprache war, die sie nutzen. Stattdessen, das war so eine Art Pseudo-Rechtssprache, meiner Meinung nach. Es war eine Sprache, die so aussehen sollte, als wäre sie eine Rechtssprache. Das wollte man die Leute glauben machen, aber Rechtsanwälte wussten, dass das nicht der Fall ist. Ich gebe Ihnen einige Beispiele dafür. Es ging um verschiedene Konzepte der Bush-Regierung für das Festhalten von Menschen im Ausland, aber auch innerhalb der Vereinigten Staaten. Das war das Konzept eines feindlichen Kämpfers, so nannte man das. Das klingt so wie eine legale Kategorie, die die Rechtsanwälte vielleicht haben könnten. Aber wenn man im Völkerrecht arbeitet, dann weiß man, dass es sehr merkwürdig klingt, denn es gibt kein Konzept der feindlichen Kämpfer. Im Völkerrecht und unter der Genfer Konvention nennt man die Kämpfer, also die anderen in einem Konflikt, in zweierlei Hinsicht. Man nennt sie die rechtmäßigen und die unrechtmäßigen Kämpfer. Das sind also einige Kämpfer, die rechtmäßigen Kämpfer, die beispielsweise Zivilisten nicht angreifen, die auch nicht mit der Zivilpopulation gemeinsame Sache machen oder die mit einbeziehen, die eine konkrete Struktur für ihr Militär haben, die sich an gewisse Regeln halten, welche Waffen kann man einsetzen und welche nicht. Das ist nicht nur einfach eine Etikettierung, sondern da gibt es auch gewisse Zwänge für diese Kämpfer. Und das meine ich hier mit der Rechtssprache. Der Grund, warum man eine Rechtssprache nutzt, ist nicht, um die Leute zu verwirren, die selber keine Juristen sind, sondern es geht darum, um festzustellen, was wichtig ist für gewisse Kategorien. Ein rechtmäßiger Kämpfer, das bedeutet also, dass dieser gewisse Privilegien hat im Bereich des Jura. Aber natürlich geht es auch um das Töten während des Krieges. Es geht um die Kämpfer auf der anderen Seite des Konfliktes. Rechtmäßige Kämpfer dürfen beispielsweise auch Dinge bombardieren, Explosionen verursachen. Das passiert einfach während eines Krieges. Man geht davon aus, dass diejenigen, die Kämpfer sind, solche Dinge machen und dass es dann zu Schaden kommt. Aber es gibt natürlich auch noch die Kategorie der unrechtmäßigen Kämpfer. Sie hören das schon anhand des Begriffes, dass sie sich nicht an die Gesetze halten. Sie beispielsweise haben sie als Ziel Zivilisten und unrechtmäßige Kämpfer können auch vor Gericht gestellt werden und bestraft werden. Rechtmäßige Kämpfer können nur festgehalten werden im Hinblick auf die Regelungen, die für Kriegsgefangene existieren. Zuvor war das ein inhaltsfreier Terminus, den ich vorher ansprach, denn es war ein Terminus, der von der Bush-Regierung erfunden wurde. Und es ist eine Etikettierung, mit der man fast alle bezeichnen kann. Es schien also eine Rechtssprache für den Krieg zu sein, aber das war gar nicht der Fall. Und die rechtlichen Zwänge waren hier gar nicht von Bedeutung. Man kann vielleicht das Gleiche über das Wort festgesetzt sagen. Das ist im Grunde genommen ja ein Kriegsgefangener. Und natürlich müssen sie auch entsprechend der Regeln für Kriegsgefangene festgehalten werden. Aber was genau ist ein Gefängnisinsasse? Jemand also, der in einem Gefängnis sitzt, der festgehalten wurde. Das bedeutet, man muss hier sicherstellen, dass jemand genau zu dieser Kategorie gehört oder nicht. Man muss sich anschauen, was die Menschen gemacht haben. Man braucht daher eine ganze Reihe an Kriterien, um Menschen festsetzen zu können. Dann gibt es eine weite Kategorie, ich glaube, die kennen Sie alle. Das ist der Begriff Folter, der von der Bush-Regierung benutzt wurde. Die Regierung unter Bush hat immer gesagt, nein, wir haben nie Folter genutzt. Sie haben gesagt, das ging hier einfach nur darum, die Normen gegen die Folter aufrechtzuerhalten. Aber wir haben ja hier verschiedene Berichte auch veröffentlicht. Es gab Untersuchungen. Folter wurde nicht so definiert, wie man das eigentlich definieren sollte. Es gibt also eine ganze Reihe von Dingen, die man vor 9/11 als Folter bezeichnete. Und auf einmal waren diese Praktiken gar keine Folter mehr, so sagte man zumindest. Was waren sie denn dann? Alles, was zu dieser Kategorie gehören könnte, war aus juristischer Sicht damals dann in Ordnung. Man konnte es nicht bestrafen anhand des US-amerikanischen Rechts. Es gab also ein Verschwinden dieser rechtlichen Kategorien und keine konkreten Einschränkungen mehr. Sie sehen also hier ein routinehaftes Muster der damaligen US-Regierung. Man nutzt diese formale Legalität immer, aber der Inhalt ist eigentlich leer oder der Inhalt ist etwas ganz anderes als das, was der Rest der Welt darunter versteht. Bei den ersten Bombardierungen hat man versucht, diese Praxis auch zu rechtfertigen. Man beachtete die verschiedenen Umstände. Und die Bestimmungen waren kein Hindernis. Das Erste, was die US-Regierung tat, war, wir können Folter nicht akzeptieren. Und daher haben sie die Definition von Folter vollständig verändert. Auch der Begriff Kämpfer wurde abgeschafft. Man hat gesagt, das bedeutet ja gar nichts, dieser Begriff. Wir werden das über Bord werfen. Und die Obama-Regierung hat dann wieder die neue Definition eingeführt. Während des ersten Jahres der neuen Regierung wurde genau präzisiert, wie man Menschen festhalten kann, unter welchen Bedingungen. Und damit gab man diesem Begriff dann einen erneuten Inhalt. Viele mögen sich jetzt vielleicht fragen, na ja, aber das ist doch gar nicht so groß anders, was die Obama-Regierung gemacht hat im Vergleich zur Bush-Regierung. Sehr oft wurde auch die Politik der Bush-Regierung fortgesetzt. Die Frage, die sich nun stellt, ist, was nun der Unterschied in der Rechtssprache auch. Und hier möchte ich festhalten, dass es doch einen großen Unterschied zwischen den beiden Regierungen gibt. Denn die Regierung unter Obama hat versucht, sich dem internationalen Konsens anzunähern. Das bedeutet natürlich auch, dass viele Taktiken des Verhörs von verdächtigten Personen noch einmal genauer beleuchtet werden müssen. Auch das ist natürlich Teil der Rechtssprache. Und diese Taktik des Verhörs wurden dann nicht mehr weiterverwendet. Aber die meisten festgehalten und Gefängnisinsassen sind immer noch eingesperrt. Es war unmöglich, diese Praxis im Rechtsbereich festzuhalten. Diese Dinge werden mittlerweile kritisiert. Es geht hier um das Eigentliche an sich und nicht um das fehlende Rechtsverständnis. Viele Rechtsanwälte während der Zeit unter Bush argumentierten, dass all diese Praktiken eine rechtliche Grundlage benötigen. Und Obama hat sehr viel dran gesetzt, um das auch zu verwirklichen. Und das Völkerrecht ist hier relativ flexibel. Viele von uns warten immer noch darauf, wo jetzt die genauen Regelungen, die Zwänge sind, die eingeführt werden müssen. Pakistan beispielsweise, das Töten von Bin Laden, das wurde von dem Chief Legal Advisor Harold Cole gerechtfertigt. Er hat gesagt, es geht ja hier um Krieg. Und das Ironische und Merkwürdige über die Obama-Regierung und deren Rechtfertigung dieser Maßnahmen ist jetzt, dass sie in der Tat schließlich und endlich die Sprache des Krieges auch für sich angenommen haben. Genau das, was nämlich unter der Bush-Regierung nicht getan wurde, wurde jetzt von einer Regierung ersetzt, die genau das tut, was die europäische Regierung vorher nicht möglich hielt, jetzt aber für möglich hielt.
Eine der Fragen, die gestellt wurden im Zusammenhang mit dem Tod von Osama bin Laden, war, warum hat man ihn nicht gefangen genommen und vor ein internationales Gericht gestellt? Dazu haben Sie nichts gesagt.
Ja, nun. Im Völkerrecht gibt es ja die Verpflichtung, jemand, der ein Kämpfer auf der anderen Seite ist, die Möglichkeit zu geben, sich zu ergeben. Und diese Möglichkeit wurde gegeben, so sagt man. Und während der Planungsphase der Mission sah es so aus, als hätte man ihn aus diesem Militärkomplex noch herausnehmen können, herausbringen können. Es sah also aus, dass sie das so geplant haben, wie es nach dem Völkerrecht gefordert ist, nämlich die Möglichkeit der anderen Person zu geben, sich zu ergeben. Die Frage ist jetzt, was bedeutet es konkret, sich zu ergeben? Was bedeutet eine Chance, jemandem zu geben, sich zu ergeben? Was bedeutet Widerstand gegen die Festnahme? Das muss man definieren. So wie es heute steht, sieht es so aus, dass Bin Laden nicht bewaffnet war. Aber innerhalb seiner Reichweite gab es doch Feuerwaffen, so sagt man auch. Er wurde aber von anderen verteidigt. Als die Truppen da hoch in den obersten Stock sind, haben andere ihn verteidigt. So sagt man. Bewusstsein zumindest. Wir wissen natürlich nicht sicher, was passiert ist, aber es sieht wohl so aus, als ob die USA während der Planungsphase das so rechtmäßig gemacht haben nach dem Völkerrecht. Ich glaube, einige dieser Dinge sind legal regularisiert worden und die Obama-Regierung hat wirklich alles daran gesetzt, das Völkerrecht zu beachten. Aber das Völkerrecht ist natürlich auch nicht immer das Patentrezept für alles. Es ist immer noch ein sehr flexibles Instrument in einem solchen Zusammenhang. Es geht also um einen Versuch der Gefangennahme und das ist nicht das Gleiche wie die Gefangennahme.
Volker Perthes, Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, wo er zuvor Leiter der Forschungsgruppe zum Nahen und Mittleren Osten war. Hierzu hat er auch umfangreich publiziert. Im Herbst 2008 erschien sein letztes Buch Iran, eine politische Herausforderung. Er ist Doktor und Professor und Mitglied in einer ganzen Reihe von wissenschaftlichen Beiräten. Und sein Thema ist Deutschland und Europa nach dem Tod Bin Ladens und den Revolutionen und Unruhen in der arabischen Welt, mehr oder weniger Sicherheit.
Ich werde das auch auf Englisch abhalten. Ich wusste nicht, dass es hier Simultanverdolmetschung gab, aber vielleicht ist das so einfacher für die Panelisten. Ich soll über die Versicherlichung der Sprache auch sprechen, insbesondere hier in Deutschland mit Hinblick auf den Nahen Osten und Nordafrika. Ich möchte 3 oder 4 Punkte aufwerfen. Im Grunde genommen nimmt das auch Bezug auf die Vorträge von Pina und Kim. Ich glaube also, ich kann hoffentlich mich kurz fassen. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass nicht nur in Deutschland, sondern im gesamten Europa wir zum Glück diese gesamte Sprache als Paket nicht angenommen haben, die einherging mit der amerikanischen Politik nach 9/11. Nichtsdestoweniger haben wir zusammengearbeitet beim Kampf gegen den Terrorismus. Das Konzept Krieg gegen den Terrorismus wurde auf jeden Fall nicht gebraucht, zumindest nicht auf eine affirmative Art und Weise hier in Deutschland oder in Europa. Die Frage, das Konzept Krieg gegen den Terror zu nutzen oder nicht zu nutzen, hat auch eine große Wirkung auf das, was man als legitim oder akzeptabel oder inakzeptabel und illegitim betrachtet, wie gerade auch ausgeführt wurde. Es geht um Konzepte wie beispielsweise die Gefangennahme ohne ein Gerichtsurteil, wie beispielsweise Auslieferung oder die Liquidierung von Menschen, gezielt illegale Tötungen, wie auch immer man das nennen möchte. All dieses ist natürlich nicht im Bereich des Akzeptierten in diesem Teil der Welt zu finden. Das betrifft hier den allgemeinen politischen Diskurs. In unserem Land, in Deutschland, ist es eher so, dass man das Konzept des Krieges nicht weiter ausdehnt hin zur Umsetzung der Gesetze, wie das beispielsweise die Regierung unter Bush gemacht hat. Wir hatten einen Gegentrend. Wir wollten dieses Konzept des Krieges schrumpfen und wir wollten einen Krieg nicht einen Krieg nennen. Wir haben über Militärinterventionen gesprochen, aber wir haben fast 10 Jahre gebraucht, bis sich das dann geändert hat und wir zum Beispiel auch wirklich in Afghanistan in einem Krieg dabei waren. Zuvor haben wir gesagt, das ist gar kein Krieg. Wir sprachen das nie an. Zweiter Punkt. Unsere Sprache und unser politisches Denken ist natürlich beeinflusst worden durch die Medien beispielsweise. Auch die Politiker sind so beeinflusst worden durch die Ereignisse am 11. September 2001. Ich möchte hier ein Beispiel herausgreifen, um das zu veranschaulichen. Wie sind wir in der Politik und in den Medien mit dem politischen Islam umgegangen? Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Ich möchte auch nicht übertreiben. Aber allgemein gesehen würde ich sagen, dass der Islam und Muslime und sogar der politische Islam nicht dämonisiert wurden. Zumindest nicht in der politischen Debatte in Deutschland oder Europa, abgesehen von einigen Totalitären, die sagen, dass Islam etwas ganz Schlimmes ist, die islamophob sind. Was sich aber verändert hat, ist der Begriff dessen, womit wir uns beschäftigen sollen, wenn wir uns mit Islam und den Muslimen beschäftigen. Was ist denn wichtig in den Islamstudien, politische Aussagen oder Essays und so weiter, die sich mit dem Islam beschäftigen? Worauf sollten die sich konzentrieren? Und ich glaube, hier geht es immer mehr um Sicherheit. Es wurde beispielsweise von einem früheren Kollege einem Professor der FU Berlin, Professorin Gudrun Kemer, veröffentlicht. Sie schrieb über den islamischen Diskurs über Demokratie und Menschenrechte. Das ist, glaube ich, eine Studie mit 400 Seiten, die sie 99 veröffentlicht hat. Ich glaube, diese Veröffentlichung hätte es nie gegeben oder wäre nicht günstig nach dem Jahr 2001 aufgenommen worden, wenn sie nicht hier eingehend die westliche Sicherheit und den Krieg gegen den Terror analysiert hätte. Anders ausgedrückt, es wäre schwieriger geworden, selbst für die wissenschaftlichen Forscher nach dem Jahr 2001, hier eine Forschung zu konzipieren und entwickeln, die verschiedene Schattierungen analysiert. Verschiedene Schattierungen des politischen Islams, und zwar mit einem anderen Maßstab als nur der von Gewalt und Terror. Wir wissen natürlich nach den Revolutionen in der arabischen Welt jetzt, wie wichtig es ist, dass wir herausfinden, was Muslime, Islamanhänger denken über Good Governance, über Menschenrechte, über Demokratie und so weiter. Wie sie also ihren Ansatz wählen für Staat und Gesellschaft. Dritter Punkt, der problematischste Aspekt der Versicherheitlichung des politischen Denkens im Hinblick auf Nordafrika und den Nahen Osten, also unsere nahe Nachbarschaft, ist die Entwicklung unseres Konzeptes der Stabilität. Stabilität war immer ein Schlüsselwort der europäischen politischen Sprache und auch der europäischen Politik. Ich möchte hier offen sprechen. Ich glaube nicht, dass das falsch ist. Ich glaube auch nicht, dass das etwas Schlechtes an sich ist. Im Jahr 2003 beispielsweise gab es eine ganze Reihe von europäischen Politikern, die sich gegen die amerikanische Intervention in Irak gestellt haben. Sie hielten aufrecht, dass das die ganze Region destabilisieren würde. Man sagte damals, wir sollten nicht nach Irak gehen, aufgrund der Stabilität. Aber seit 2001 und insbesondere seit 2003, Elias Houli hat das, glaube ich, angesprochen, gab es die ganzen Autokraten in der arabischen Welt, die wirklich sehr, sehr froh waren, unser Konzept der Stabilität für sich zu nehmen und zu vereinnahmen in dem Diskurs auch mit uns. Sie haben versucht, europäische Politiker davon zu überzeugen, dass die Autokraten heute die Garanten der Stabilität sind. Oft haben sie das auch geschafft. Sie sind die einzige Alternative gegenüber Instabilität und Chaos, haben sie gesagt, in Libyen oder in anderen Ländern. Sie haben gesagt, das ist die einzige Alternative, die wir haben. Die Alternative zu Mubarak, Ben Ali und so weiter ist entweder die Anarchie oder die Übernahme der radikalen Islamisten. Ich fand es immer sehr überraschend, wie erfolgreich dieses Konzept funktioniert hat in der Überzeugung der Europäer, aber auch der amerikanischen Politiker. Man kann so die Wahlen manipulieren, man kann Menschen foltern auf Basis dieser Argumentation, man kann einfach Dissidenten verschwinden lassen und so weiter. Und all dies wurde ignoriert, weil man sagte, ja, aber das ist wichtig, um die Stabilität zu garantieren. Wir haben uns verschiedene Fragen gestellt. Wie sieht es aus mit der engen Zusammenarbeit der sogenannten Sicherheitsagenturen in einigen dieser Länder? Da gab es oft einen Angriff hinsichtlich des laxen Herangehens im Hinblick auf die Stabilität. Weiterer Punkt, den ich hier aufwerfen möchte, der Ansatz Europas gegenüber dem Nahen Osten und Afrika wurde mehr zwischenstaatlich. In der Literatur liest man immer noch um den Austausch zwischen den Gesellschaften. Das ist ein Ziel. Man braucht den Austausch zwischen den Gesellschaften, aber das ist schwieriger geworden. Im Haus der Kulturen der Welt, so denke ich, und auch einige Professoren der Universitäten sind ja vertreten. Hier haben alle Anekdoten darüber, wie schwierig es ist, einen Professor von Marokko hierher zu bekommen, wenn man ihn nicht 2 oder 3 Monate vorher einlädt. Denn man braucht kurzfristig ein Visum und das ist immer sehr schwierig. Diese Anekdoten stimmen und zeigen das sehr klar, aber es gibt auch überzeugendere Zahlen. Ich habe versucht, eine Zahl über die Schengen Visa zu bekommen. Zwischen 2003 und 2009 beispielsweise gab es die Anzahl der Schengen-Visa von Antragstellern aus den europäischen Nachbarstaaten, also außerhalb der EU, aber nahegelegen. Diese Zahl stieg um 180%. Das ist gut. Das bedeutet ein Anstieg fast um das Dreifache, während die Anzahl der Schengen-Visas an Araber lediglich um 7% angestiegen ist. Wir müssen also zugeben, es gibt mittlerweile Bemühungen innerhalb der EU, das zu verändern und einen neuen Ansatz gegenüber dem Nahen Osten zu fahren und hier bei den Visa sicherzustellen, dass die besser ausgegeben werden. Aber es geht ja auch um das Thema der Immigration, der Personenwanderung. Und das sieht man in allererster Linie als Sicherheitsthema, aber auch als ein Thema der Zusammenarbeit. Sie sehen, das sind zwei unterschiedliche Rahmenbedingungen oder Kontexte. Wenn man es aus der Perspektive der Sicherheit sieht, dann sieht man vor allen Dingen Bedrohungen. Und wenn man es aus der Perspektive der Zusammenarbeit sieht, dann sieht man Chancen und Möglichkeiten. Man kann natürlich immer noch einige außen vor halten aus dem Land, aber der allgemeine Rahmen ist doch wichtig, mit der man dieses Thema beleuchtet. Lassen Sie mich nun zur Schlussfolgerung kommen. Ich glaube, der Hauptpunkt ist, dass die Versicherheitlichung der politischen Sprache in unserem Land im Vergleich zu anderen Ländern sich manifestiert hat in einer politischen Stagnation und Stabilität und eine Verwirrung hier. Ich erinnere mich an einen britischen Diplomaten. Am 10. Februar haben wir uns unterhalten. Ich erinnere mich, weil einen Tag später Mubarak gestürzt wurde. Wir haben uns überlegt, wer wird denn der Nächste sein und wer wird das nächste Land sein? Ich habe gesagt, vielleicht Libyen. Und er hat gesagt, nein, über 40 Jahre ist Libyen schon stabil. Und solange wie Gaddafi am Leben ist, wird Libyen sicher und stabil sein. Das hat er mir gesagt. Ich sage jetzt das nicht, um zu zeigen, dass ich recht hatte. Aber das war nicht nur eine Missinterpretation, eine Fehlinterpretation der Situation, sondern ich glaube, auch aus dem Blickwinkel der gesamten EU kann man sagen, oder sagt man normalerweise, wenn irgendetwas lange genug existiert, dann ist es stabil und Wandel ist nicht gut. Das sagt man oft. Ich erinnere mich an Interviews, die ich gegeben habe nach dem Sturz von Belali und Mubarak. Es ist so, dass die meisten Journalisten als zweite oder dritte Frage schon fragen, sollten wir nicht Angst haben, sollten wir uns nicht Sorgen machen aufgrund der Gefahren, die mit diesen Revolutionen entstehen. Und jetzt komme ich wirklich zum Schluss. Mein letzter Satz, ich glaube, die Herausforderung ist es, dass wir diese Erkenntnisse aus der Politikwissenschaft auch nutzen. Politikwissenschaft, damit meine ich unsere eigene nationale Struktur auch. Wir würden hier immer sagen, dass Stabilität dynamisch gestaltet sein muss. Stabilität muss auf einer Ausgewogenheit basieren, auf einem Gleichgewicht auch. Und Stabilität muss auch Wandel zulassen. Aus gewissen Gründen, ich weiß nicht aus welchen, haben wir das in unserem politischen Denken noch nicht verinnerlicht. Also zumindest hatten wir es nicht verinnerlicht bis zum Beginn der Unruhen in der arabischen Welt. Vielen herzlichen Dank.
Ich will mal Ihren Schluss aufgreifen und Pina Bilgin fragen, wie wichtig ist für Sie, der Türkei, Stabilität in der Nachbarschaft, denn Sie sind verdammt nah dran.
Ich gebe eine Antwort, wobei ich da die Beiträge, die ich gehört habe, mit einbeziehe. Ich habe ja hier über ein Projekt gesprochen und das hatte sehr interessante Ergebnisse gezeitigt. Nämlich die Frage, Sicherheit bringt Stabilität für wen? Das heißt, die Perspektive der Akteure ist Einflussfaktor. Sind es Regierungsvertreter, sind es ehemalige Regierungsvertreter, sind es Bürger? Also wir haben hier unterschiedliche Sichtweisen. Und die europäische Definition von Sicherheit ist natürlich das, was exportiert wird, auch über den europäischen Raum hinaus, zum Beispiel auch nach Nordafrika. Aber diskutiert werden muss ja nicht nur, was wir unter Sicherheit verstehen, sondern eben auch, was wir unter Stabilität verstehen. Und die Sichtweise der türkischen Regierung ist sicherlich etwas anderes als das, was viele Menschen im Land sehen. Die aktuelle Regierung ist sehr für eine Nullbedrohung. Allerdings entwickelt sich ihre Haltung zu Libyen wöchentlich neu. Das heißt, auch die türkische Regierung setzt sich mit den Entwicklungen in Nordafrika auseinander. Und was sich in Syrien entwickelt, ist natürlich symptomatisch auch für die Frage, welche Stabilität wollen sie denn? Sie sind dafür, dass man die europäische Variante wählt, also gute Beziehungen mit den Nachbarstaaten und friedliche Wege, die Konflikte zu lösen. Aber was Syrien angeht, scheinen sie sich nicht noch klar zu sein.
Im Hörsaal berichteten wir heute über die Folgen von 9/11. Die Fachvorträge stammen von einer Tagung des Forum Berlin aus dem Haus der Kulturen der Welt. Es referierten Pina Bilgin, Assistenzprofessorin aus Ankara, James Derderian, Professor für internationale Beziehungen, Kim Lane Schäpele, Professor of Public Affairs und Volker Perthes von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Die Moderation hatte der Journalist Hans-Jürgen Rosenbauer.
D-Radio Wissen. Hörsaal.